Ich hatte vorhin erzählt hier von der Einladung, mal in die Bibelschule reinzuschnuppern.
Bibelschule, Jüngerschaftsschule. Für wen klingt das attraktiv, wenn ihr euch von allen Verpflichtungen freimachen könntet und einfach mal dahin gehen könntet? Wer würde sagen, okay, das wär cool, das klingt attraktiv für mich. Wie wäre es, wenn ich den Flyer hier ein bisschen verändern würde und wenn hier oben stehen würde, Sklavenschule. Komm in die Schule und du darfst lernen, dich selbst zu verleugnen und den letzten Platz einzunehmen und anderen zu dienen mit einer guten Einstellung. Wer wird noch immer hingehen wollen? Das ist eigentlich, was ein Jünger ist. Und die 12 Jünger, die Apostel, die haben das bis zuletzt nicht wirklich geschnallt, worum es eigentlich geht. Die haben bis zuletzt gestritten, wer der Größte unter ihnen ist. Und einmal, als sie so gestritten haben und Johannes und Jakobus sich so die besten Plätze im Reich Gottes sichern wollten und die anderen Jünger waren dann stinkig auf die beiden, das ist in Markus Kapitel 10, Abvers 42, da rief Jesus sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wenn wir seine Nachfolger sein wollen, dann sind wir berufen, so zu leben, wie er gelebt hat. In Johannes 15 wird Jesus sagen, größere Liebe hat niemand als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Und hier im Kapitel 13, im Vers 35, wird Jesus sagen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Also wenn ihr diesen Lebensstil lebt, dass ihr euer Leben für andere lebt eigentlich oder euer Leben für andere gebt. Das ist diese Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Und das war Jesus unheimlich wichtig, dass seine Nachfolger das verstehen. Und deswegen wird er ihnen heute eine sehr eindrückliche, praktische Lektion erteilen. Kapitel 13 in Johannes sind wir jetzt beim letzten Abendmahl. Also die letzten Stunden im Leben von Jesus, in weniger als 24 Stunden wird Jesus tot sein, zu Tode gefoltert an einem römischen Kreuz. Und das war Jesus bewusst. Und wenn du wissen würdest, dass du morgen sterben wirst, was würdest du noch tun? Mit wem würdest du Zeit verbringen wollen? Wahrscheinlich mit dem engsten Kreis, mit den wichtigsten Menschen in deiner Familie oder in deiner Umgebung. Wahrscheinlich würdest du versuchen, die wichtigsten Angelegenheiten zu regeln. Johannes widmet hier den letzten Stunden von Jesus ein Viertel seines Evangeliums, können wir sagen. Die Kapitel 13 bis Kapitel 17, da sehen wir den Dienst Jesu an seinem engsten Kreis, seinen Jüngern, an den 12. Und ohne Zweifel ist jedes Wort wichtig, das Jesus gesprochen hat in diesen letzten Stunden seines Lebens. Im Vers 17 wird er seine Jünger, seine Gesandten nennen. Und dann im Vers 20 wird er sagen, wer aufnimmt, wenn ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also die Jünger sind seine Botschafter hier in dieser Welt, seine Repräsentanten. Ihr werdet mich repräsentieren, den Vater repräsentieren, so sehr sind wir mit ihm identifiziert oder hat er sich mit uns identifiziert, dass er sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Also die Apostel hatten hier eine ganz wichtige Aufgabe Die hatten ein ganz wichtiges Amt, ein hohes Amt, wenn wir so sagen wollen. Und sie sind jetzt am Ende ihrer 3,5-jährigen Bibelschulzeit oder Jüngerschaftsschulenzeit. Und hier sehen wir die letzten Instruktionen ihres Meisters, bevor er sie verlässt. Und was für eine intensive Zeit es gewesen sein muss. Ich denke, sehr emotional für Jesus auch. Lass uns anschauen, was Jesus am Herzen lag, so ganz am Ende seines Lebens und seines Dienstes. In Vers 1 lesen wir vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende oder bis aufs Äußerste, bis zur Vollendung. Die Neue Leben-Übersetzung übersetzte so: Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe, dass er sein Leben geben wird für seine Freunde. So sehr liebt Jesus dich, so sehr liebt Gott dich übrigens. Wir wissen, dass alles, was Jesus getan hat an diesem Abend, dass es auch aus Liebe getan hat. Und dann als Zweite: Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere. Wir werden hier ganz besonders Jesu Liebe demonstriert sehen in seiner Haltung, in seinem Verben dem Judas gegenüber. Ich meine, Jesus wusste, was er im Herzen hatte, und trotzdem liebte er ihn und diente ihm und schätzte ihn wert. Demonstriert hier Feindesliebe, nicht nur die Freunde zu lieben, sondern die Feinde zu lieben. Und was interessant ist, dass keiner der anderen Jünger den Judas verdächtigt hat. Als Jesus zu Judas gesagt hat, tu, was du tun musst, haben die Jünger gedacht, okay, Jesus schickt ihn einkaufen oder dass er sich um die Armen kümmert. Das ist ein Handlungsstrang an diesem Abend, das Jesu Werben um Judas, seine Liebe für ihn bis zuletzt. Aber ich glaube, der Hauptstrang in unserer Stelle heute ist, dass die Jünger die eine absolut wichtigste Lektion lernen mussten in Gottes Reich. Wahrscheinlich die wichtigste Lektion für einen Nachfolger Jesu. Also ist es auch eine Lektion für uns. Und zwar lesen wir da in Vers 3, da steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Hat angefangen, die Füße zu waschen, seine Jünger. Was denkt ihr, war das ein cooler Job? War das ein beliebter Job? Denk nur mal an schmutzige Füße. Schmutzige, verschwitzte Füße. Ich habe gelesen, in Füßen sind 250.000 Schweißdrüsen. Und denkt an Schweißfüße gepaart mit Ledersandalen. Ich persönlich trage nicht gerne Sandalen ohne Socken, weil ich weiß, was dann passiert. Es fängt an zu stinken. Und damals, die haben nicht geduscht, die haben keine Socken getragen, hatten keine befestigten Straßen. Leute, die Füße waren schmutzig. Das war so ziemlich das Letzte, was jemand tun wollte. Ich weiß nicht, wenn wir es auf heute umlegen, vielleicht Windel wechseln oder irgendwo die Kotze von jemandem aufwischen. Und zwar nicht von den eigenen Kindern, das können wir noch irgendwie ertragen, sondern von irgendwem anderen. Von einem anderen Kind oder vielleicht von einem anderen Erwachsenen. Kein beliebter Job. Viele Deutsche wollen diese Jobs nicht tun. Die meisten Pflegehilfskräfte oder Putzkräfte sind keine Deutschen in unserem Land. Für die meisten ist es irgendwo unter ihrer Würde. Denken, sie haben es nicht nötig. So ein Job war das, was Jesus hier getan hat. In dem Denken damals waren die Füße der schmutzigste Körperteil. Also das war der schmutzigste Dienst damals, den Jesus hier getan hat. Das war der Job von dem niedrigsten Sklaven. Und wenn es keine Sklaven im Haus war, dann hat der Niedrigste, der Geringste in der Gastgeberfamilie den Job übernommen oder der Geringste der Anwesenden. Und ganz offensichtlich, die hatten keine Sklaven hier beim letzten Abendmahl und das war das Problem in der Situation hier. Normalerweise wurden die Füße gewaschen, bevor die Leute sich zu Tisch gelegt haben. Was sehen wir hier? Hier haben wir 12 Jünger, die mit Jesus um den Tisch liegen, mit schmutzigen und stinkigen Füßen. Warum denkt ihr, war das so? Genau, die haben so gedacht wie wir. Hey, das ist nicht mein Job. Hey, jemand sollte das tun, aber nicht ich. Habt ihr schon mal gesagt oder schon mal gehört, dass irgendwer sagt, hey, wäre so ein Mitarbeitertreffen oder irgendwas, hey, jemand sollte mal. In Lukas 22, Vers 24 wird uns über den Kontext gesagt, beim letzten Abendmahl, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Das war das große Thema der Jünger bei dem letzten Abendmahl. Das hat das Abendmahl bestimmt, ein Stück weit, die Unterhaltung beim Abendmahl. Ich glaube, es hat auch ein Stück weit die Sitzordnung bestimmt. Dass ihr euch besser vorstellen könnt, ich habe euch so ein paar Folien gemacht. Die Leute sind damals bei Tisch gelegen. Also wir dürfen jetzt nicht so Michelangelo denken, das letzte Abendmahl, sondern es hat ungefähr so ausgesehen. Die Leute sind meistens in so einer U-Form auf Kissen um den Tisch herumgelegen. Und dann aus den Versen 22 bis 27 wissen wir ein bisschen etwas über die Sitzordnung bei diesem letzten Abendmahl. Leg mal das zweite Bild auf. Wir wissen, der Gastgeber ist auf einem Ende von dem Tisch gelegen, der Gastgeber Jesus. Und dann wissen wir, rechts von Jesus lag Johannes, weil er hat sich auf die Brust von Jesus gelehnt. Und dann wissen wir, dass links von Jesus der Judas gelegen ist, weil den hat er gefüttert. Werden wir später noch sehen. Und Leute, das waren die guten Plätze. Links und rechts vom Gastgeber, das waren die Ehrenplätze, das waren die begehrten Plätze. Auch interessant, dass Jesus dem Judas einen Ehrenplatz gegeben hat. So viel zum Thema Feindesliebe. Und dann wissen wir, dass Petrus eine Unterhaltung hatte mit Johannes. Also wahrscheinlich ist er ihm gegenüber gelegen und das war der letzte Platz, auf dem der Petrus war. Und ich persönlich habe zwei Theorien, wie der Petrus dort gelandet ist. Auf dem letzten Platz, auf dem Platz des Geringsten. Also entweder es könnte sein, dass die Jünger ihm diesen Platz zugewiesen haben. Ich denke, Petrus hatte eher die Einstellung, dass er gesagt hat, hey, ich sollte den Ehrenplatz haben, dem Jesus. Leute, erinnert euch, ich habe Offenbarungen gehabt, dass Jesus der Messias ist und ich war am Berg der Verklärung mit ihm. Ich sollte da sitzen. Ich bin einer der Ersten. Ich sollte Papst werden eigentlich. Und wahrscheinlich haben ihn die anderen Jünger dann erinnert, aber Petrus, denk mal genau dran, dass Jesus gesagt hat, du bist der Satan, geh hinter mich in der Situation und dass Gott der Vater gesagt hat, halt das Maul, Petrus, als du da auf dem Berg der Verklärung warst. Also, Petrus, du bist das Letzte. Das ist eine Theorie, dass die Jünger ihm den Platz zugewiesen haben. Andere Theorie ist, dass der Petrus sich vielleicht an das Wort von Jesus in Lukas 14 erinnert hat. Als er seinen Jüngern gesagt hat, legt euch nicht auf die ersten Plätze, denn wenn dann ein wichtigerer Gast kommt, dann sagt dir der Gastgeber vielleicht, hey, geh hier runter und leg dich auf den letzten Platz, weil das ist dann gerade der, der noch frei ist, weil alle wollen die besten Plätze haben. Und Jesus hat er gesagt, sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, kommt und zu dir spricht, Freund, rücke höher hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch liegen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Vielleicht hat Petrus freiwillig den letzten Platz eingenommen. Aber mit dem Hintergedanken, hey, ich weiß, dass ich eigentlich höher bin als das. Und wartet nur Johannes und Judas. Wenn Jesus kommt und mir euren Platz gibt, dann sitzt ihr nämlich auf dem letzten. Hat sehr demütig ausgesehen äußerlich, aber ich glaube, sein Herz hat er nicht die richtige Einstellung. Aber das ist so ungefähr das Bild an diesem Abend. Alle liegen mit dreckigen Füßen um den Tisch. Ich glaube, alle haben auf den Petrus geguckt und gesagt, na Petrus, los jetzt, Füße waschen, du bist dran. Und Petrus hat gesagt, ich werde nicht eure Füße waschen. Ich glaube, niemand von den Jungs hätte wirklich ein Problem damit gehabt, Jesus die Füße zu waschen. Ich meine, Jesus ist eindeutig der Höchste, er ist der Schöpfer, er ist der Herr. Und ich glaube, keiner von uns hätte ein Problem damit, Jesus die Füße zu waschen. Aber den Mitjüngern? Das Problem ist, dass Jesus gesagt hat, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also es endet doch wieder bei Jesus. Ob wir Jesus die Füße waschen oder nicht. Mit welcher Einstellung bist du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen? Mit der Einstellung, segnet mich, dient mir. Ich hoffe, der Markus spielt heute die Lieder, die mir gefallen. Ich hoffe, dass die Musik nicht zu laut ist. Ich hoffe, dass die Predigt nicht zu lang wird. Ich hoffe, ich kriege den Platz auf der Couch heute oder neben der Heizung. Das sind eindeutig die besten Plätze heute Morgen. Ich hoffe, die Räume sind schön geputzt. Ich hoffe, irgendwer hat das Geschirr gespült unten und so weiter. Segnet mich. Oder ist seine Einstellung, ich bin gekommen, um ein Segen zu sein, um anderen zu dienen, um andere zu ermutigen. Und ich sehe noch nicht so den Run auf die Putzliste, also es gibt noch Potenzial, da reinzuwachsen in diese Rolle, die Jesus für uns hat. Ich finde es auch immer wieder witzig in Praiseland, da hat ja jede Gruppe, also jedes Zelt hat so seinen Dienst, den sie jeden Tag gemeinsam tun müssen. Und ich finde es immer witzig, wenn es zum Kloputzen kommt oder zu diesen Diensten, wieder herumgefeilscht wird unter den Jugendlichen, wer das Waschbecken putzen darf und wer kein Klo putzen muss und so weiter. Und dann hat man in einem der ersten Jahren hat man einen Phantomscheißer, so haben wir den genannt, da hat einer in die Dusche gekackt. Und ihr könnt euch vorstellen, da haben sich alle drum gerissen, das wegzumachen. Oh, jemand sollte mal, nicht ich natürlich, aber jemand sollte wirklich mal die Kacke da wegmachen aus der Dusche. Ist ekelhaft. Also, ihr kennt diese Situationen, denke ich. Vielleicht als Kinder, als ihr einen Gast erwartet habt, als Familie. Die Mama hat gesagt, hey komm, lass uns schnell aufräumen, ich mache das Wohnzimmer klar. Aber Kids, ihr räumt die Küche auf, spült noch schnell das Geschirr, was hier rumsteht. Und dann fängt die Diskussion an. Ich spüle nicht ab. Du, das ist dein Job. Ich habe es letztes Mal gemacht. Ich trockne ab. Du musst spülen. Und streiten das herum. Und dann kommt der Gast und natürlich ist nichts aufgeräumt. Und vielleicht nimmt dann der Gast das Handtuch oder das Schwämmchen und fängt an, das Geschirr zu spülen. Oh, das ist dann unangenehm. Ich will es ja nicht wirklich machen, aber du solltest es auf keinen Fall tun. Eigentlich ist es ja unser Job. Ah, ist peinlich. So ähnlich muss es hier gewesen sein. Alle liegen mit ihren dreckigen Füßen um den Tisch rum. Käsegeruch breitet sich aus, obwohl es kein Raclette-Dinner ist. Junge schauen in die Luft, so das geht mich alles nichts an, ich bin nicht euer Sklave. Alle schauen irgendwie so böse auf den Petrus, na los jetzt, dein Job. Er sagt, das geht mich nichts an, ich werde nicht eure Füße waschen. Und dann steht Jesus auf und er legt seine schönen Klamotten ab und zieht die Sklavenkluft an. Und dann fängt er an, die Füße zu waschen und den Sklavenjob zu tun. Da war wahrscheinlich so eine unangenehme Spannung in der Luft. Könnt ihr das spüren? Sehen wir auch im Vers 6. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus, das ist nicht okay. Da ist irgendwas falsch an diesem Bild. Irgendwie sind da die Rollen vertauscht. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nimmermehr meine Füße waschen, oder du sollst keinesfalls in alle Ewigkeit meine Füße waschen. Wir sehen hier die Eigenwilligkeit von Petrus. Ist nicht bereit, sich Jesus hinzugeben, wenn der irgendwas tut, was er nicht wirklich versteht. Hat das öfter mal gesagt: Nein, Herr. Widerspruch in sich, zu sagen: Nein, Herr. Also entweder ist der Herr, dann müssen wir Ja sagen, oder du sagst Nein, dann ist er aber nimmer der Herr. Haben wir auch manchmal so widersprüchliche Einstellungen. Jesus antwortet ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Wenn du mich nicht ranlässt, wenn du mich nicht dir dienen lässt, dann hast du keinen Teil an mir, dann gehörst du nicht zu mir. Sieh, das Ganze hat irgendwie zwei Seiten, diese Fußwaschung. Es war der ekligste, niedrigste Job, aber auf der anderen Seite sind Füße auch was sehr Persönliches. Sehr sensible Teile. So wie unser Herz auch. Und manche von uns haben Schweißfüße oder Blattfüße oder Klumpfüße oder Hühneraugen oder sonst was. Und wer weiß, wo wir reingestiegen sind heute mit den Füßen. Ich weiß nicht, wie zufrieden du mit deinen Füßen bist. Ich weiß nicht, ob es dir recht wäre, wenn irgendjemand dir die Füße waschen würde. Manchmal fühlen wir uns so schmutzig oder sündig. Nicht perfekt genug, nicht würdig. Aber ich weiß nicht, ob ich Jesus da ranlassen will. Ich weiß nicht, ob ich die Geschwister da dran lassen will. Das ist mir so ein bisschen zu persönlich. Das ist so ein bisschen zu sensibel, dieser Bereich in meinem Leben. Jesus sagt: Ich bin gekommen, um dich reinzuwaschen. Wenn du mich nicht ranlässt an deinen Schmutz, dann gehörst du nicht zu mir. Wir können erst in Beziehung mit Gott treten, wenn wir uns von Jesus haben reinwaschen lassen von unserer Schuld. Und das erfordert Demut. Das ist das Eingeständnis zu sagen: Bei mir ist nicht alles in Ordnung. Ich habe nicht alles selbst im Griff. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich brauche dich. Also uns zu Jesus zu bekehren, Jesus an unsere Füße, an unseren Dreck zu lassen, erfordert Demut. Eigentlich diese Einstellung: Jesus, ich lasse dich was für mich tun. Stolz hat ja manchmal zwei Gesichter. Das eine ist zu sagen: Ich werde dir nicht dienen, ich bin zu gut dafür. Aber das andere Gesicht ist zu sagen: Ich werde mir nicht dienen lassen von dir. Ich brauche dich nicht. Ich werde dich nicht in mein Leben reinschauen lassen und an mich ranlassen. Hey, das ist ein sensibler Bereich. Mache ich mich verwundbar. Deswegen ist es wichtig, wenn wir Füße waschen, dass wir es sanft tun. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Nicht mit einer Drahtbürste. Mit Sensibilität. Füße waschen geht auch nicht aus der Ferne. Wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Geht nicht so von der Ferne, dass wir ein Megafon nehmen und sagen: Hey, du stinkst, du bist dreckig, ich komme mir nicht zu nahe. Und dann tue ich das so mit dem Feuerwehrschlauch und puste dich
aus den Schlapfen.
Füße waschen ist ein sehr persönlicher, ist ein sehr intimer Dienst. Wir müssen bereit sein, uns auf die anderen einzulassen, auch auf ihren Dreck. Bereit sein, den anderen nahe zu kommen, bereit sein, uns die Hände schmutzig zu machen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nimmermehr, niemals meine Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Hier haben wir den impulsiven Petrus. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Also wer gebadet ist, die sind damals in Badehäuser gegangen, das hat man ja nicht daheim gemacht, war man sauber, nur auf dem Nachhauseweg sind die Füße wieder schmutzig geworden. Also haben nur gebraucht, dass ihnen die Füße gewaschen wurden. Können hier vielleicht an das Wasserbad im Wort Gottes denken oder das Bad unserer neuen Geburt aus dem Geist. Als du dich bekehrt hast, als du dich mit Jesus identifiziert hast und dich ihm anvertraut hast, da hat er dich reingewaschen von deiner ganzen Lebensschuld. Und du musst dich nicht ein zweites Mal bekehren. Du musst nicht ein zweites Mal baden. Aber wir kriegen sozusagen dreckige Füße, wenn wir so jeden Tag durch die Welt gehen. Wir müssen uns die Füße waschen lassen von ihm. So täglich unsere Sünden bekennen. Und neu in Anspruch nehmen an das, was er für uns getan hat. Wenn wir Abendmahl feiern, ist das immer so eine Gelegenheit, wo wir das tun können. Wo wir unsere Gedanken und unser Gewissen reinwaschen lassen durch das Wort. Und wenn wir so leben, das hält unsere Gemeinschaft mit Jesus am Leben und frisch und echt. Vers 12, als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Ich bin der Herr, ich bin der Schöpfer, der Messias, der allmächtige Gott, euer Lehrer, euer Meister. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das war hier eine praktische Lektion, Vorbildlektion, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr, noch ein Gesandter größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich denke, es ist ganz offensichtlich, was Jesus hier getan hat. Eine sehr eindrückliche Lektion. Er sagt, wenn ich, euer Herr, euch die Füße gewaschen hat, dann, hey, die Sklaven sind nicht höher als der Diener. Seid auch ihr berufen, Füße zu waschen oder es anderen gleich zu tun. Heißt ja nicht unbedingt, dass wir wörtlich Füße waschen müssen, aber diese Haltung müssen wir einnehmen, die Jesus eingenommen hat, die Haltung des Geringsten. Das ist unsere Berufung als seine Botschafter in dieser Welt, dass wir andere höher achten als uns selbst, dass wir bereit sind zu dienen, dass wir bereit sind, den Platz des Niedrigsten einzunehmen, den niedrigsten, den uncoolsten Job zu tun. Und ihr könnt euch selbst fragen, was das für euch persönlich bedeutet. In eurer Ehe, in eurer Familie, im Büro, in der Gemeinde. Vielleicht Geschirr zu spülen oder den Müll rauszutragen oder die Klos zu putzen. Vielleicht die Folien einzuordnen. Die Haare aus dem Abfluss rauszuholen, ist auch so ein beliebter Job. Unterhose, die rumliegt, wegzuräumen. Vielleicht früher aufzustehen und den Kaffee zu kochen. Oder länger da zu bleiben und noch aufzuräumen. Es gibt so viele Wege, wie wir das tun können. Im Autobus aufstehen, jemand anderen den Sitzplatz anbeten. Neben dem Kind in der Schule sitzen, neben dem niemand anderer sitzen will. Unangenehme Dinge anzusprechen, um jemand anderen zu helfen. Normalerweise sind es die Dinge, wo wir uns denken, warum ich? Hey, irgendjemand sollte das tun, aber nicht ich. Mein Fleisch ist unwillig dazu. Das ist normalerweise ein gutes Zeichen, dass das genau das ist, wozu Jesus mich gerade berufen hat, wenn ich so Gedanken habe. Warum ich? Wie komme ich dazu? Vertraut darauf, dass der Heilige Geist mir und euch das persönlich macht, was es für uns konkret bedeutet, diesen Platz einzunehmen, den Jesus hier eingenommen hat. Und ich denke, besonders legt Jesus es denen von uns ans Herz, die gern Leiterschaft ausüben wollen. Und er hat gesagt, leiten bedeutet dienen im Reich Gottes. Bedeutet, den letzten Platz einzunehmen, Diener aller zu sein. Wir leiten durch Vorbild. Und Jesus will, dass wir diese Lektion lernen. Seht ihr, es ist ihm so wichtig, dass er beim letzten Abendmahl sehr viel Zeit dafür aufgewendet hat, um das zu betonen, um das seinen Jüngern zu zeigen. Ich glaube, Jesus sagt uns hier, Leute, das ist absolute Priorität für meine Jünger. Das ist die grundlegende, das ist die wichtigste Lektion in seiner Jüngerschaftsschule. Weil wenn wir das nicht praktizieren, dann repräsentieren wir ihn eigentlich nicht. Deswegen ist es absolut wichtig und wesentlich für unsere Mission. Im Vers 14 sagt Jesus, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nicht, wenn ihr nickt oder wenn ihr es euch unterstreicht oder wenn ihr zustimmt, sondern wenn ihr es wirklich tut. Wenn ihr das auslebt, was Jesus hier vorgelebt hat und was er hier sagt. Wenn ihr euren Stolz, eure Selbstsucht ablegt und anderen dient. Und Jesus sagt, glückselig seid ihr dann. Und das ist ein Wort, was ich mag. Glücklich in eurer Seele seid ihr, wenn ihr das tut. Jesus hat gesagt, geben ist seliger oder wieder glückseliger als nehmen. Also wenn du dich deprimiert fühlst und nicht gut drauf fühlst, dann hast du hier eine gute Therapie, was du tun kannst. Vergiss dich selbst und wie es dir geht. Lass das nicht dein Leben bestimmen, nimm dich selbst nicht so wichtig und fang stattdessen an, irgendjemand anderen praktisch zu dienen und praktisch Gutes zu tun. Für Jesus und mit Jesus und aus seiner Kraft, aus Vertrauen auf ihn. Und wenn du das tust, dann wirst du glücklich werden in deiner Seele. Dein Glück ist ein Nebenprodukt. Glück finden wir nicht, wenn wir dem direkt nachjagen und wenn wir genau das Gegenteil tun, wie wir so oft denken, hey, wenn ich der Größte bin und wenn ich den ersten Platz habe und wenn alle mir dienen und wenn ich reich bin und alles habe und sich alles um mich dreht, dann werde ich glücklich sein. Schaut euch mal die Popstars und die Filmstars an, wie glücklich die sind. Es ist paradox. Jesus sagt, der Sklave, derjenige, der dafür lebt, um das Leben anderer besser zu machen, der ist der, der am Ende auch glücklich ist in seiner Seele. Weil das ist, was unser Leben wirklich reich macht und was uns wirklich befriedigt, wenn er uns gebraucht und wenn wir seine Zeugen sind. Füße waschen. Wie können wir Füße waschen? Ich meine, das ist nicht einfach, oder? Denkt an die Kotze. Denkt an die volle Windel, denkt an den, wie heißt er nochmal, den Phantomscheißer, die Kacke in der Dusche. Ist nicht einfach, ist eine Überwindung für uns, so zu leben. Ist eine Überwindung für uns, diese Dinge anzupacken, diese dreckigen Füße, was immer das ist. Diese dreckigen Käselatscher. Erstens, wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Weil mein Fleisch, das rebelliert gegen dieses Konzept hier. Das heißt, wir müssen abhängig sein von ihm. Wir können es nur aus seiner Kraft tun. Und das dürfen wir auch wissen. Jesus gibt uns immer die Kraft, seinen Willen zu tun. Und wird uns immer die Gnade geben,
das zu tun, wenn wir nur wollen. Im Vers 3 haben wir gelesen, Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in seine Hände gegeben hatte. Also Jesus hatte die volle Autorität, Jesus hatte die Kraft, die das Universum erschaffen hat, zur Verfügung. Wozu hat er es benutzt? Nicht um die Römer rauszuschmeißen aus Israel, nicht um die Jünger abzuwatschen. Nee, er hat es benutzt, um zu dienen, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sind durch den Heiligen Geist zugerüstet, um anderen zu dienen. Dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht nicht darum, wer höher springt im Lobpreis. Es geht um Kraft, anderen praktisch zu dienen. Kraft, uns selbst zu verleugnen. Kraft, anderen höher zu achten als mich selbst. Dafür brauche ich Kraft. Dafür brauche ich den Heiligen Geist. Und alle geistlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat, sind eigentlich nur dazu da, um die Frucht des Geistes, die Liebe zu transportieren und weiter zu geben. Also wir müssen aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, wenn wir Füßewäscher sein wollen. Zweitens, ich glaube, wir brauchen ein klares Bewusstsein von dem, wer wir sind. Ein klares Bewusstsein unserer wahren Identität. Wir haben gelesen, Jesus wusste, dass er vom Vater kam und er wusste, dass er wieder zum Vater zurückging. Er wusste, er war der Gesandte des Vaters. Und wir sind seine Gesandten. In Johannes 20 wird Jesus sagen, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Also das ist, wer wir sind. Wir sind vor allem anderen, sind wir Jünger Jesu. Wir sind seine Erlösten, seine geliebten Kinder Gottes. Wir sind Königskinder. Wir sind heilige Priester. Wir sind seine Botschafter in dieser Welt. Das ist, wer wir sind in Christus. Und wenn ich weiß, wo ich herkomme, wo ich hingehe, wozu ich da bin, wenn ich mal meine Identität sicher bin, dann werde ich nicht so leicht unsicher werden und mich aus der Bahn schmeißen lassen, wenn die Welt vielleicht anders lebt. Oder wenn die anderen vielleicht sogar lachen drüber, dass ich Füße wasche oder vielleicht das andere ausnutzen. Dann sagen, das macht nichts, ich tue es für ihn. Ich bin für ihn da. Alles, was ich tue, tue ich für ihn und zu seiner Freude. Und dann kann es ich auch mit Freude tun. Wenn ich keine Freude habe bei diesen Diensten, dann liegt es normalerweise daran, dass ich es aus der falschen Motivation tue, mit der falschen Einstellung. Aber alles, was ich für ihn tue, das kann ich mit Freude tun. Ich glaube, dritter Punkt, den wir hier demonstriert sehen in Jesus ist, wenn wir Füße waschen wollen, dann müssen wir auch eine klare Sicht von dem haben, wohin wir gehen, eine ewige Perspektive. In dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hat, ihm alles anvertraut hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, nahm Jesus das Tuch und wusch die Füße. Wir sind geschaffen von Gott, wir sind erlöst von Jesus, wir sind auf dem Weg zum Vater in seine Herrlichkeit im Himmel. Also wir sind auf der Durchreise in die Ewigkeit hier in dieser Welt und wir sind seine Botschafter, während wir unterwegs sind. Und da haben wir jetzt Gelegenheit, auch Schätze im Himmel zu sammeln. Also eine klare Perspektive hilft uns, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und ich glaube viertens, dass uns auch bewusst ist, dass Jesus unsere Füße gewaschen hat. Er liebte uns bis ans Ende. Er liebte uns bis aufs Äußerste. Er war bereit, nackt an einem Kreuz für dich zu hängen und zu sterben und getrennt zu sein vom Vater, verspottet zu werden von den Menschen, um dich und mich reinzuwaschen von unserer Schuld. Er hat den letzten Platz im Universum eingenommen für mich und für dich. Und darum, weil er das für mich getan hat, kann ich es auch für ihn tun. Weil er sich mir hingegeben hat, kann ich mich ihm hingeben. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, sagt uns Römerbrief Kapitel 12. Und ich darf auch wissen, was ich einem der Geringsten getan habe, das habe ich ihm getan. Das ist die Art und Weise, wie ich Jesus wirklich praktisch lieb haben kann in meinem Leben. Also, wenn ihr dies wisst,
glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Es ist wirklich tun. Und das ist ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt. Wir werden gesegnet dabei, wenn wir so leben. Vers 18. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Redet hier von Judas natürlich wieder. Judas hat alttestamentliche Prophetie erfüllt. Jesus oder Gott war nicht überrascht von dem Verrat des Judas. Er hat es zu seinen Zwecken gebraucht. Er hatte die volle Kontrolle. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe auch Vollmacht, es wieder aufzunehmen. Er hat völlig die Kontrolle. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Es war ein harter Abend für Jesus. Hier war das Abschlussdinner seiner Jüngerschaftsschule mit seinen 12 Aposteln, bevor er seine ganze Mission in ihre Hände gelegt hat. Und was haben die Jungs gemacht? Die haben gestritten, wer der Größte ist. Haben sich geweigert, Füße zu waschen. Und er musste diese erste Lektion seiner Schule nochmal wiederholen, musste nochmal das ABC mit ihnen durchnehmen, das 1x1 nochmal lernen. Das muss entmutigend gewesen sein für Jesus. Die Jungs haben es nicht geschnallt, nicht mal die Basics. Und dann trifft ihm hier die Tatsache, dass einer der 12 ihn verraten wird. Einer von seinem engsten Kreis. Einer von denen, mit denen er 3,5 Jahre lang sein Leben geteilt hat. Das muss ihm wehgetan haben. Und ich meine, er wusste, dass es passieren wird. Es war prophezeit. Als er die 12 Apostel auserwählt hat, hat er es schon gewusst. Er hat es die ganze Zeit gewusst. Aber jetzt beim letzten Abendmahl trifft es ihn wirklich. Und wir lesen hier, es erschüttert im Geist. Es wühlt Jesus auf. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blicken die Jünger einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Das hat die Jünger jetzt getroffen, dass Jesus das gesagt hat. Es ist wie wenn du bei deiner Hochzeit hier, Hochzeitstafel nachher, zusammensitzt mit deiner Geliebten oder deinem Geliebten und er oder sie sagt, du wirst fremdgehen. Du wirst mich verraten, du wirst mir untreu werden. Was? So muss es für die Jünger gewesen sein. Und sie blickten einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Wir wissen, dass es Johannes war, hat immer so über sich selbst gesprochen. Diesem nun winkt Simon Petrus, der ihm wahrscheinlich gegenüber saß, und spricht zu ihm, sage, wer ist es, von dem er spricht? Petrus wollte es genau wissen. Hat sich gedacht, ich habe es ja immer schon gewusst, ich kann euch Kerlen nicht trauen. Sage, wer ist es, von dem er spricht? Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Es war damals üblich, dass der Gastgeber dem Ehrengast den ersten Bissen gegeben hat. Das war wie so ein Toast, wie wenn wir heute anstoßen. Auf den Ehrengast, war eine Geste der Freundschaft. Vers 27. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Hat die Kontrolle übernommen über Judas. Judas hat dem Teufel, diesem bösen Geistwesen, das Herz geöffnet, war unter seinem Einfluss, er hat ihm das eingeflüstert, dass er Jesus überliefern soll. Aber jetzt ergreift er völlig Besitz von ihm. Pass auf dein Herz, das ist eine Warnung für uns. Spiel nicht mit okkulten Dingen rum, spiel nicht mit Sünden rum in deinem Leben, verhärte dein Herz nicht Gott gegenüber. Wenn dich der Heilige Geist überführt, dann verhärte dein Herz nicht, das ist gefährlich. Es begann bei Judas damit, dass er enttäuscht war von Jesus, dass Jesus nicht seine Vorstellungen vom Messias erfüllt hat. Und dann war er enttäuscht und verbittert und hat negative Gedanken laufen lassen. Und dann irgendwann hat er begonnen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und hat begonnen zu klauen aus der Kasse, die ihm anvertraut war. Und zuletzt hat er Jesus verkauft. Im Vers 2 haben wir schon gelesen, dass der Teufel ihm ins Herz gegeben hat, Jesus zu überliefern. Also der Teufel hat ihm diese Dinge eingeflüstert, aber es ist auch auf fruchtbaren Boden getroffen, im Herzen von Judas. Und ich finde es bemerkenswert, dass Jesus bis zuletzt um das Herz von Judas geworben hat. Er hat ihn geliebt, er hat ihm den Ehrenplatz gegeben, er hat ihm die Füße gewaschen. Wenn ich Jesus gewesen wäre, da hätte es einen gegeben, den hätte ich nicht dabei haben wollen bei meinem letzten Abendmahl. Den hätte ich schon vorher rausgeschmissen. Oder zumindest hätte ich ihm die Füße mit so einem Topfschrubber aus Stahlwolle gewaschen. Ich könnte froh sein, dass ich nicht Jesus bin. Jesus hat hier keinen Unterschied gemacht zwischen Judas und den anderen Jüngern. Er hat ihn mit Liebe behandelt. Wie gesagt, niemand der anderen Jünger hat ihn verdächtigt. Und ich glaube, Judas hätte auf die Liebe Jesu reagieren können und er hätte Buße tun können, statt auf den Teufel zu hören. Aber er hat ein hartes Herz und zuletzt hat Jesus gesagt, okay, ich respektiere deine Entscheidung. Tu, was du tun willst. Und er hat ihm dem Satan überlassen. Vers 27, und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, zu schnell. Keiner aber von dem zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht, auch Nacht in seiner Seele. Gott sagt uns in der Bibel, dass wir geistlich gesprochen alle Sklaven sind. Entweder Sklaven der Sünde und des Teufels, ob uns das bewusst ist oder nicht, oder wir sind bewusst Sklaven Jesu. Die einzige Frage ist, wessen Sklave oder wessen Werkzeug willst du sein? Wenn du dich noch nie zu Jesus bekehrt hast, dich noch nie ihm anvertraut hast, ihm hingegeben hast, ihn eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, dann möchte ich dich heute einladen, das zu tun. Sei kein Judas, verhärte nicht länger dein Herz. Jesus liebt dich und er ist für dich gestorben, hat auch dich freigekauft von deiner Lebensschuld, die dich trennt von Gott. Du musst nur Ja sagen, du musst es nur annehmen. Du musst nicht länger an der Leine des Teufels hier leben. Komm zu Jesus und werde frei. Und rein und heil. Und für uns alle, lasst uns diese Lektion lernen. Lasst uns lernen, Füße zu waschen. Was immer das konkret bedeutet in unserem Leben. Und ich denke, der Heilige Geist ist treu genug, dass er uns immer wieder aufmerksam macht. Auf diese Gelegenheiten. Weil das ist unser Auftrag. Wir sind Jesu Botschafter in dieser Welt. Und wenn wir so leben, werden wir das sein. Wenn wir uns weigern, es zu tun wie die Jünger, dann werden wir unseren Auftrag nicht erfüllen. Das ist die erste Lektion in seiner Jüngerschaftsschule. Das absolut Wichtigste, dass wir lernen, Diener zu sein. Vater, und so beten wir, dass wir es nicht nur intellektuell im Kopf haben, sondern dass es wirklich in unser Herz sinkt. Und Herr, dass du uns hilfst, unseren eigenen Schweinehund und unseren Egoismus zu überwinden und dass du uns offene Augen schenkst für andere und Liebe für andere. Und Herr, mach's uns konkret.
mach es uns persönlich. Was heißt es konkret für mich, Herr? In meiner Ehe, in meiner Familie, hier mit den Geschwistern, was heißt es konkret? Füße zu waschen, letzten Platz einzunehmen, zu dienen. Vater, ich bitte dich, dass du uns da ganz konkret führst. Und ich bitte dich, Herr, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch solche, die dein Wort umsetzen und tun. Denn wir wissen, darin liegt der Segen. Hilf uns dabei, füll uns mit deinem Geist und mach uns zu deinen Zeugen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.